Hallo und herzlich willkommen aus Berlin und im neuen Jahr 2020 zu Ausgabe 76 des Lexpod. Mir ist heute was passiert, das ist mir vorher noch nie passiert. Ich wollte den Podcast eigentlich auf dem Heimweg von der S-Bahn nach Hause aufnehmen und dann habe ich es einfach vergessen. Ich war so versunken in meine Podcasts, die ich gerade gehört habe, dass ich jetzt des Abends auf der Couch nachhole. Etwas bessere Akustik. Aber dafür auch natürlich nicht so schön authentisch unterwegs. Heute das Thema lautet 6 Kippelemente meines letzten Jahrzehnts. Dieses Thema wurde auf Twitter gewotet als das Thema, was ich machen soll diese Woche. Und ich war da so ein bisschen skeptisch, weil ich mich generell hier in meinem Podcast frage, wie viel soll ich überhaupt von mir erzählen? Also so reine persönliche Rückblicke, ich immer das Gefühl habe, da die Frage, wie viel da wirklich jeder was mit anfangen kann. Aber es ist ja manchmal auch eine ganz interessante Spiegelfläche zu gucken, wie es anderen so ergangen ist. Ich versuche einfach immer, es möglichst resonant zu machen. Also so, dass irgendwie, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das kann man zumindest abgleichen irgendwie. Also deswegen gibt es jetzt also einen kurzen Rückblick auf meine 2010er Jahre. Ich habe ja schon viel zu Film und zu Musik und so gemacht. Jetzt also auch noch ein bisschen persönlich. Und der Gedanke, der mir so Ende des Jahres viel durch den Kopf ging, war, was waren eigentlich die größten Veränderungen für mich in diesem Jahrzehnt? Und da kam ich auf diese Idee der Kippelemente. Das ist ja diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Theorie ist oder ob es auch schon was ist, was irgendwie eigentlich als bewiesen angesehen werden kann aus der Klimaforschung, dass es bestimmte Dinge gibt, die, wenn die sich verändern, dann können sie nicht mehr zurückgedreht werden und dann sind sie sozusagen für die Klimaerwärmung unwiederbringlich. Also zum Beispiel der Permafrost, wenn der mal anfängt zu tauen, dann kriegt man den Gin sozusagen nicht zurück in die Flasche. Und das, da habe ich überlegt, was waren das eigentlich bei mir irgendwie im letzten Jahrzehnt? Gibt es bestimmte Ereignisse, bestimmte Dinge, die mein Leben so verändert haben, dass sie ganz viele andere Veränderungen nach sich gezogen haben? Genau, und also die wären theoretisch vielleicht zum Teil schon zurückdrehbar, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Generell kann man ja immer darüber diskutieren, ob so eine Dekade überhaupt eine sinnvolle Messeinheit ist. Bei mir ist es tatsächlich eigentlich schon, passt alles ganz gut zusammen. Also 2010 bis 2019 lässt sich bei mir schon ganz gut abgrenzen, so als Epoche. 2010, Anfang 2010 bin ich in eine neue Stadt gezogen mit einem neuen Job nach Dresden. Ende 2010 habe ich Katharina kennengelernt, meine jetzige Frau. Und Ende 2019 oder Mitte 2019 war das Ende meiner Elternzeit. Also sozusagen, da ist dann auch eine Periode wieder vorbeigegangen. Also eigentlich passt das ganz gut. Das erste Jahrzehnt, in dem ich auch komplett für mich selbst gesorgt habe und so nicht mehr studiert habe und so weiter. Also ist für mich schon, sind für mich schon auch besondere 10 Jahre irgendwie so. Also deswegen kommen jetzt in chronologischer Reihenfolge 6 Dinge, die ich so identifiziert habe, die eben so Kippelemente waren für Lebensstil, Lebenseinstellung und so weiter. Als erstes war der Kauf eines Smartphones tatsächlich. Also das liegt ziemlich am Anfang des Jahrzehnts, Mitte 2010, habe ich mir ein iPhone gekauft, 3G, glaube ich, oder 3GS. Ich bin ja so ein, nicht kein Early Adopter, aber auch kein Late Adopter. Ich bin immer irgendwie so dazwischen, so am vorderen Ende der Überschwappkurve. Also wenn ich das Gefühl habe, dass Sachen quasi so mainstreamfähig werden, dann schlage ich meistens zu. Ich bin nicht davor und aber ich bin auch warte auch nicht, bis sozusagen schon alle haben. Und ich erinnere mich schon noch, dass ich gerade gegenüber dieser Tatsache, dass man dann mobiles Internet hat, noch total skeptisch war und mich gefragt habe, wozu braucht man das eigentlich? Das braucht man ja eigentlich nicht und so weiter. Aber als ich dann ein Smartphone hatte, hat das sehr, sehr schnell bei mir alles geändert. Also Das geht ja wahrscheinlich den meisten Leuten so. Wenn ich jetzt heute schaue, also die Art zu kommunizieren, dass man halt wieder sich quasi nur noch Nachrichten schreibt hin und her, hat sich total verändert. Die Art und Weise, Kultur zu konsumieren übers Smartphone, also Musik sowieso, relativ von Anfang an, Podcasts auch genauso. Ich lese quasi alles, was ich so an Nachrichten und sonstigen Artikeln irgendwie lese, über Smartphone, meistens über die App Pocket. Und seit einiger Zeit bin ich dazu übergegangen, auch die meisten meiner Bücher tatsächlich auf dem Smartphone zu lesen. Aus dem einfachen Grund, dass ich keine Nachttischlampe habe, weil wir ein Familienbett haben und ich mein Kind nicht aufwecken will, indem ich Licht anmache. Und deswegen kann ich halt auf dem Smartphone dann E-Books lesen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist Maps, also Google Maps oder Apple Maps oder was auch immer. Also, dass man ständig auch mit dem Smartphone navigiert. Also nicht nur ein Navi im Auto, was ja, glaube ich, für vielen Leuten eine totale Veränderung der Art und Weise, wie man Wege beschreitet und sich merkt und sowas verändert hat, sondern dadurch, dass es Google Maps ja auch einfach so auf dem Handy gibt, wenn man jetzt nicht Auto fährt, glaube ich auch, dass die Art und Weise, wie man sich durch die Gegend bewegt, sich dadurch stark verändert hat. Eine Sache, die sich nicht verändert hat, ist, dass ich immer noch nicht gerne am Smartphone schreibe. Ich kann das theoretisch, mir Notizen machen und so und natürlich auch Nachrichten und so weiter, aber wenn ich mal längere Texte schreiben muss, zum Beispiel auch so hier längere Notizen für einen Podcast oder sowas, versuche ich das eigentlich immer noch am Laptop oder an einem großen Computer zu machen. Einfach weil ich dann viel, viel schneller bin. Generell muss ich sagen, Smartphone heute bei mir eigentlich eher schon fast so ein bisschen zu viel. Also ich bin jetzt nicht so ein Digital Detox-Mensch, darum geht es mir nicht. Aber wenn ich nicht die beste Laune habe, dann habe ich schon die Angewohnheit, da ständig drauf zu gucken und auch die Leute um mich rum damit so ein bisschen zu vergessen. Und das kann manchmal schon auch so in sozialen Situationen, glaube ich, die Leute ganz schön abschrecken. Und da müsste ich eigentlich mal ein bisschen von wegkommen. Das zweite Kippelement habe ich genannt gemeinsames Geld. Und wenn ich mich nicht irre, stammt das aus Mitte 2012. Also Katharina und ich sind 2011 zusammengezogen und gemeinsam in eine neue Stadt gezogen, wieder nach Mainz. Ich hatte da einen festen Job und Katharina hat sich entschieden, da frei zu arbeiten. Und wir waren da mit 2012 erst so 1,5 Jahre zusammen und natürlich Arbeit verdient man als Freier nicht so viel wie, also vor allen Dingen, wenn man gerade anfängt, wie so jemand mit einem festen Job wie ich. Und da war die finanzielle Situation bei uns nicht immer ganz einfach. Und das war der Moment, wo wir eine gemeinsame Entscheidung getroffen haben, dass wir nicht mehr zwischeneinander hin und her rechnen. Also bis dahin hatten wir das so gemacht. Also jeder hat einen Teil, Anteil an der Miete und jeder überweist seinen Anteil an der Miete. Und wenn das Geld bei dem einen mal nicht reicht, kann der andere ihm oder ihr natürlich irgendwie was vorschießen und das zahlt derjenige dann aber zurück und so. Aber als wir dann irgendwann feststellten, dass das nicht mehr so funktioniert, hatten wir irgendwann so einen Moment, wo wir uns gemeinsam hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist doch Blödsinn. Wir machen jetzt, es gibt nicht mehr dein Geld und mein Geld, es gibt nur noch unser Geld. Alles, was wir verdienen, tun wir quasi in einen Topf und aus diesem Topf dürfen wir uns beide be bedienen und jeder von uns behält sich einen kleinen Teil davon für sich so zum privaten Ausgeben und sowas. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass der eine, der viel mehr verdient, irgendwie viel mehr übrig behält und damit viel mehr machen kann als der andere, bei dem es gerade so reicht, um seinen Teil auszugeben. So. Und also für mich ist das ein wahnsinnig großer Schritt gewesen. Fiel mir, glaube ich, auch gar nicht so leicht in dem Moment. Ich bin doch manchmal ganz schön geizig und es gibt ja auch diesen blöden Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Das gilt natürlich manchmal auch so ein bisschen für Partnerschaft. Es gibt ja ganz viele Leute, die da auch total dagegen sind. Also es gibt Leute, die argumentieren dafür und dagegen. Für mich war es auf jeden Fall einfach so ein großer Schritt, zur Besiegelung auch dieser Beziehung. Das hatte ich noch nie mit jemandem gemacht, dass man wirklich sagt, so, nein, Geld geben wir ab sofort zusammen aus, weil das führt natürlich auch dazu, dass man dann jede Entscheidung, wofür man Geld ausgibt, auch gemeinsam trifft. Und ja, genau. Und fand ich auch einen wichtigen Schritt, um Ungleichheit so zwischen den Partnern einfach von Anfang an auch auszuräumen. Und wir haben das dann irgendwann total gefeiert, als wir beide ungefähr gleich viel verdient haben dann auch. Und wir sozusagen auch beide gleichmäßig in diesen Topf eingezahlt haben. Aber es war dann auch eine gute Grundlage für später, als dann wieder immer einer von uns im Wechsel weniger verdient hat, wegen Elterngeld. Also ich sage ja irgendwie Kippelement. Also es war, ich meine, wir sind zusammengeblieben, das ist das Schöne daran natürlich auch, aber so insgesamt fand ich es einfach so für die Art und Weise, wie man über sein eigenes Leben und über das Zusammenleben mit einem Partner nachdenkt, war das für mich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, diese Entscheidung. Es gibt nicht mehr dein Geld und mein Geld, sondern es gibt unser Geld und wir zahlen uns sozusagen davon selber ein Taschengeld aus, über das wir selber verfügen können, aber der Großteil unseres Geldes geht in einen gemeinsamen Topf. Das dritte Kippelement ist Führungsverantwortung. Ich habe eine Weile in Mainz beim ZDF gearbeitet und 2014 habe ich mich entschieden, zurück zum Deutschen Evangelischen Kirchentag zu gehen, wo ich auch vorher gearbeitet hatte in Dresden. Und als ich gesagt habe, ich würde gern wieder bei euch arbeiten, dann haben sie gesagt, ja, wir nehmen dich sehr gerne. Möchtest du vielleicht Abteilungsleiter werden? Also Abteilungsleiter für die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich war von diesem Angebot etwas überrascht, aber ich habe mich dann dafür entschieden. Ich hatte eine sehr, sehr kleine Abteilung. Eigentlich hatte ich am Anfang erstmal nur eine Kollegin, die sozusagen deren Chef ich war. Da war das eher noch so alles so sehr auf Augenhöhe. Das wollte ich auch. Aber es hat sich Stück für Stück gesteigert. Erst kamen dann noch ein, zwei Kollegen dazu. Dann irgendwann habe ich noch eine andere Abteilung mit übernommen, sodass es dann eine Abteilung Presse und Marketing gab. Und am Ende 2017, als ich beim Kirchentag aufgehört habe, hatte ich dann 9 Mitarbeiterinnen. Und ich bin auf diesem Weg von meinem Arbeitgeber ganz toll begleitet worden. Also es gab viele Leute, die das zum ersten Mal gemacht haben. Deswegen haben wir als Gruppe so Trainings bekommen, um irgendwie so ein bisschen Führung und Konfliktgespräche und solche Sachen zu lernen. Und ich habe auch einen Coach bezahlt bekommen, immer mal wieder, wenn ich mal jemanden brauchte, um irgendwie Entscheidungen zu reflektieren und so insgesamt. Aber ich sage halt, es ist ein Kippelement, weil diese Art von Verantwortung im Job, die war für mich halt völlig neu. Ich bin so jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, gerne mitdenkt und sowas, aber es ist natürlich, wenn man sozusagen ganz unten in der Hierarchie steht, auch immer schön. Im Zweifelsfall kann man alle wichtigen Entscheidungen anderen überlassen und einfach sagen, so, ja gut, okay, da bin ich jetzt raus, das müssen jetzt andere sagen, wie man das machen soll, ich setze das dann gerne um. Und da plötzlich in so einer Verantwortung zu stehen und zu sagen, nein, ich muss das jetzt nicht nur entscheiden, sondern ich muss das dann auch verantworten, auch gegenüber anderen, auch vielleicht mal unliebsame Entscheidungen von oben durchgeben nach unten und schauen, wie man es umsetzt. Das war auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da kommt man nicht wieder hinter zurück. Ich bin jetzt wieder in einem Job, wo ich keine Führungsverantwortung habe, aber dieses Denken und auch dieses Verständnis für die Leute, die über einem sind in der Hierarchie, das bleibt. Und ich denke mal auch, dass das nicht ewig so bleiben wird, dass ich keine Führungsverantwortung habe. Irgendwann könnte ich mir durchaus vorstellen, das wieder zu machen. Im Moment ist es gerade eigentlich ganz bequem, auch zeitlich, weil es halt doch auch ein Job ist, der mehr Arbeit dann auch kostet, wenn man halt diese Verantwortung hat. Vierter Punkt, Musikstreaming. Da, wenn ich mich recht erinnere, habe ich da 2015 den Übergang gemacht, dass ich von erst CDs kaufen, vor allem dann MP3s kaufen, zu Streaming gewechselt bin. Erst eine Weile war ich bei Spotify, dann bin ich zu Apple Music gegangen. Und ich sage ganz bewusst Musikstreaming und nicht Filmstreaming, weil das eine sich wirklich bei mir komplett anders anfühlt als das andere. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Filmkonsum oder auch Serienkonsum kaum geändert hat zu früher. Es ist nur der Liefermodus sozusagen anders geworden. Also früher habe ich halt DVDs gekauft oder ausgeliehen aus der Videothek und Hab die dann halt geguckt. Jetzt gucke ich meine Filme halt über Netflix oder über Amazon, aber die Art und Weise, wie ich Filme auswähle, hat sich wenig geändert. Bei Musik hat sich ganz viel verändert. Dass mein Hör- und mein Entdeckverhalten hat sich total verändert, dadurch, dass, ich sag mal, quasi die Grenzkosten, also die Kosten, um weitere Musik hinzuzufügen, auf null gesunken sind, wenn man so ein Streamingdienst-Abo hat. Es war auch ein Gewöhnungsprozess. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich in diesem neuen Ökosystem zurechtzufinden. Denn es war ja vorher schon so, wenn man erstmal, also für mich zumindest, wenn ich erstmal Geld ausgegeben hatte für ein Album, dann hatte ich auch so das Gefühl, so, nee, das musst du jetzt schon auch mal hören. Und manchmal entdeckt man Alben ja auch erst nach dem fünften Mal hören, dass man die wirklich gut findet. Und das ist zum Beispiel jetzt völlig weg. Ich finde es total toll, dass ich jetzt viel mehr die Möglichkeit habe, Sachen einfach mal zu hören und dann vielleicht irgendwann zu entscheiden, nee, gefällt mir doch nicht gut genug, muss ich jetzt nicht weiterhören. Oder eben auch aus Alben nur einzelne Songs zu hören. Das fing natürlich vorher schon an mit Playlists und Mixtapes und sowas. Das hatte ich natürlich auch schon, bevor es Streaming gab, aber es ist halt jetzt die primäre Form geworden, um überhaupt Musik zu hören. Ich habe also Playlists zu allen möglichen Genres und Stimmungen und Zeiträumen und so weiter. Und dazu kommt dann noch der Empfehlungsalgorithmus. Bei Apple Music ist das nicht ganz so gut wie bei Spotify mit den Empfehlungen, aber ich kriege trotzdem jede Woche neue Songs empfohlen, die irgendwie zu meinem Geschmack passen sollen. Und da entdecke ich halt auch ganz viele Sachen, gerade in so Nischen-Musikrichtungen, auf die ich, glaube ich, sonst nie gekommen wäre. Und das alles ist halt wirklich, also die Art und Weise, wie ich heute Musik höre und welche Musik ich höre, hat sich halt komplett verändert im Vergleich zu vor 2015. Und das finde ich schon bemerkenswert. Fünftes Kippelement: Berlin. Das war ebenfalls 2015. 2015 sind wir nach Berlin gezogen und natürlich könnte man das zurückdrehen. Das ist also insofern. Ich könnte einfach hier wieder wegziehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das etwas ist, was mich wirklich nachhaltig nicht verlassen wird. Denn Berlin ist wirklich als einzige wirklich große deutsche Metropole mit irgendwie 4 Millionen Einwohnern und dieser Fläche, die es hat, ganz anders als alles, glaube ich, wo man. Ich meine, ich habe vorher in Wiesbaden, Mainz, Stuttgart und Dresden gewohnt, jeweils. Also schon vier unterschiedliche Städte, die alle jetzt auch nicht nur klein sind. Aber Berlin ist halt echt eine ganz andere Nummer. Denn erstens ist die Nähe hier, finde ich, total krass. Alles ist halt in der gleichen Stadt und jeder kommt in diese Stadt. Zum Beispiel, als ich hierher gezogen bin, habe ich am Anfang immer gedacht, so wow, Wahnsinn. Egal welcher Künstler, von welchem Künstler ich gerne ein Konzert sehen will, der kommt auf jeden Fall hierher. Die meisten wichtigen Events sind auch hier, ja. Ich bin fast beleidigt manchmal, wenn sie nicht hier sind. Und auch manchmal so dieses, ist es einfach auch so, wenn Sachen irgendwo anfangen, fangen sie häufig hier an. Wenn irgendein Unternehmen einen Flagship-Store aufmacht oder sowas, dann kommt er erstmal nach Berlin oder so. Das ist das eine, diese Nähe. Alles ist irgendwie plötzlich ganz nah an einem ran, was man häufig früher nur so aus der Ferne beobachtet hat. Gleichzeitig ist in Berlin aber auch alles immer total weit weg. Also einmal irgendwie ans andere Ende der Innenstadt, auch nur so des inneren Stadtrings zu kommen, ist eigentlich so weit, wie es manchmal sonst ist, wenn man in eine andere Stadt fährt. Also wenn ich nach Friedrichshain zum Magic spielen an einem Freitagabend fahre, dann habe ich ungefähr so einen Weg vor mir, wie wenn ich früher von Mainz nach Frankfurt gefahren bin, zum Beispiel. Und das führt dann bei vielen Leuten ja auch dazu, dass die so irgendwie ihren Kiez gar nicht so großartig mehr verlassen. Das habe ich aber hier noch nie gemacht. Ich bin hier ständig am Rumreisen und finde es auch ganz spannend, diese verschiedenen Ecken der Stadt zu entdecken. Aber man muss es halt immer mit einkalkulieren. Man braucht halt für alles einfach irgendwie länger Zeit. Gleichzeitig ist es total schräg. Berlin liegt ja innerhalb Deutschlands relativ am Rand, so ganz im Nordosten. Und damit ist man weit weg von allen anderen. Wir sind zum Beispiel alle weit weg von unseren Familien. Das hat sich jetzt mit der Kinderbetreuung als nicht so glücklich erwiesen. Und auch generell so mit, wenn wir irgendwie wissen, okay, wir müssen alle einmal im Jahr besuchen, dann kommt da schon einiges an Zugfahrgeld zusammen zum Beispiel. Also als wir noch in Wiesbaden gewohnt haben, wo schön zentral in Deutschland liegt, da war das irgendwie alles ein bisschen anders. Und was ich auch krass finde an Berlin, ist, dass man halt wirklich, dass das ja nicht nur jetzt so ist, dass hier immer alles passiert, sondern dass das halt immer schon so war und dass man halt ständig Geschichte begegnet in dieser Stadt und davon auch manchmal so ein bisschen erdrückt und überrascht wird und da einfach viel mehr zu entdecken hat als manchmal in anderen Städten. Und daraus ergibt sich, und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen das Kipp-Element, so eine Selbstverständlichkeit des Hauptstädters. Früher, als ich Katharina kennengelernt habe, habe ich bei ihr immer so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, wenn sie so, ach ja, naja, in Berlin gibt es das schon länger und so. Und jetzt bin ich wohl selbst ein bisschen so, glaube ich. Das habe ich schon an mir festgestellt. Und ich glaube, so dieses Gefühl, ich habe in der Großstadt gewohnt und da war es halt so, das kriege ich, glaube ich, so schnell nicht mehr los. Naja, und das letzte Kippelement, das braucht man, glaube ich, nicht nochmal extra so ausführlich erwähnen. Darüber habe ich auch schon hier diverse Podcasts gemacht. Das ist natürlich ein Kind zu bekommen. Das war also 2018 der Fall. Und ich habe nochmal ganz kurz aufgeführt, was für mich die entscheidenden Dinge sind, sozusagen, die sich dadurch ändern und die so, die das eigene Leben so stark ändern, dass man es sich vielleicht auch vorher gar nicht vorstellen kann. Der eine Punkt ist, dass man nicht mehr allein ist. Also selbst wenn ich wirklich alleine bin, wenn ich also zum Beispiel auf der Arbeit bin und das Kind ist in Betreuung, man denkt ständig dran, man kriegt das nicht ganz aus dem Kopf. So dieses andere Wesen, was da irgendwie plötzlich bei einem im Leben ist, das ist anders als mit einem Partner. Man ist nicht mehr alleine, man ist nicht mehr 100% sorgenfrei, sage ich mal so. Das ist das mit der Verantwortung. Dann ist es mit der Zeit. Es kostet, es verändert einfach komplett, wie viel Zeit man hat, weil vielleicht geht das irgendwann auch mal wieder ein bisschen zurück. Aber ich denke mal, bis das Kind wirklich auszieht, ist das, wird das immer so bleiben, dass man einfach einen großen Teil der Zeit, die man vorher komplett für sich oder für Sachen, die man machen wollte, verbraten konnte, jetzt mit dem Kind verbringt. Und das ist mir vor allen Dingen zum Ende des Jahres aufgefallen. Mit so einem kleinen Kind ist es auch so, dass es eine gewisse Gleichförmigkeit gibt, der Tage. Also wenn man, so ein Kind braucht einen festen Rhythmus und dieser Rhythmus überträgt sich auf einen selbst. Und so diese Varianz, mal bleibt man, was weiß ich, länger auf, schläft am Tag dafür, später dafür länger und oder man fährt einfach mal weg für eine Woche oder sowas. Das ist alles nicht mehr so leicht. Man muss so seinen Rhythmus mit dem Kind irgendwie sehr fest einhalten und man steht meistens um die gleiche Zeit auf und geht um die gleiche Zeit ins Bett und so. Und dadurch wirken die Tage manchmal auch, fließen die Tage manchmal so ein bisschen ineinander. So, das war also meine Kipp-Elemente des Jahrzehnts. Ich zähle sie nochmal auf. Erstens ein erstes Smartphone. Zweitens gemeinsames Geld in der Beziehung. Drittens Führungsverantwortung. Viertens Musikstreaming. Fünftens nach Berlin ziehen. Und sechstens ein Kind. Und dann kommt jetzt noch ganz schnell, weil ich habe schon ganz schön lange geredet, ein Musiktipp zum Schluss. Selena Gomez hat einen neuen Song, der mir durch einen Empfehlungsrhythmus eingespielt wurde. Der heißt Lose You to Love Me. Und den habe ich das erste Mal gehört und habe ich gedacht, das ist doch ein Song von Julia Michaels. Die ist nämlich eine ganz tolle Songwriterin und die hat auch diesen Song Issues gemacht, den ich ganz toll finde. Und Lose You to Love Me klingt fast so ein bisschen wie so ein Sequel zu Issues. Sehr ähnlich so in der Komposition, aber deswegen halt auch gut. Also wer auf Pop, wie ich ihn ja öfter hier empfehle, steht, dem kann ich diesen Song empfehlen. Lose You to Love Me von Selena Gomez. Und damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und einen guten Start ins neue Jahr.